Dieser Gedanke mit den Flüchtlingen, der passt so indirekt zu meiner Predigt heute Morgen. Ich habe die letzten Sonntage immer zweimal gepredigt, morgens und abends. Vorige Woche in Bielefeld morgens und abends in Hannover und dann den letzten Sonntag morgens in Braunschweig und abends in Osnabrück. Und jede dieser Gemeinden hat als diese Flüchtlinge als ihre Möglichkeit erkannt, wirklich zu missionieren. Finde ich eine tolle Sache. Die einen machen so ein Café jetzt, so ein Flüchtlingscafé einmal die Woche. Die anderen machen so ähnlich wie ihr diese Kleiderkammer. Dann wieder andere machen so Nachhilfeunterricht in Deutsch und gleichzeitig noch ein Café dabei. Also ich finde das eine tolle Möglichkeit. Ich denke, klar sind auch Ängste bei uns, bei jedem. Aber ich überlege mir immer, was würde ich machen mit meinen zwei kleinen Kindern, wenn ich kleine Kinder noch hätte, und meiner Frau und vielleicht meinen Enkeln und ich weiß nicht wem alles, wenn ich in dieser Situation würde. Ich würde auch zusehen, dass ich dort verschwinde. Und selbst wenn ich nur ein Wirtschaftsflüchtling wäre, dort irgendwo in Rumänien oder so, ich war oft in Rumänien und das sieht da heute kein Deut besser aus für den normalen Menschen als vor 15 Jahren, sage ich mal. Ja. Und ich würde irgendwie versuchen, mein Glück woanders zu machen. Und von daher habe ich viel Verständnis für diese Menschen. Und ich denke, wir als Gemeinde müssen Schritte gehen, Schritte machen. Und das ist auch das Thema heute in dieser Predigt. Mir ist mit Schrecken eingefallen vor ein paar Tagen. Ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich hier in ganz Deutschland so rumtingle und nicht wie der Wolfgang hier 52 Predigten im Jahr brauche, sondern vielleicht 7 oder 8. Und es gibt ja so einen alten Spruch, eine Predigt, die es nicht wert ist, dreimal gepredigt zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gepredigt zu werden. Und von daher werden meine Predigten dann hoffentlich immer ein bisschen besser. Und ich habe letzten Sonntag habe ich in Braunschweig morgens über Jona gepredigt und abends in Osnabrück über Elia. Und dann habe ich gedacht, ich predige über Jona. Und dann fiel mir aber doch ein, ich habe hier schon über Jona gepredigt. Das ist immer so eine ganz kritische Geschichte. So ähnlich wie Peter Schneider, wenn er das 13. Mal da seine Story erzählt, hat das einfach vergessen, sage ich mal, ja. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber die Elia-Predigt, das hatte ich hier noch nicht. Schritte gehen, das ist heute das Thema. Ich lese einmal den Bibeltext dazu vor. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel und Samaria. 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebus, lebte, dass er Isabel, die Tochter Elbadas, des Königs der Sidoniter, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baals, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen. Mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Gut, meine Frau würde das jetzt heute Morgen ein bisschen detaillierter diesen Text ausschmücken im Vorspann. Ich muss mich da ein bisschen begrenzen. Elia, das ist ja seine Stunde. Die Geburtsstunde, möchte ich mal sagen, dieses Propheten. Elia, ein Mensch wie du und ich, sagt uns Jakobus. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch diese Geschichte dieses Propheten Elia kennen. Doch, es ist ja ein außergewöhnlicher Mensch und doch sagt uns der Jakobusbrief, ich lese einmal vor aus dem 5. Kapitel, Vers 17 und 18, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte Frucht hervor. Wie Jona ein ganz außergewöhnlicher Prophet. Die meisten Propheten im Alten Testament oder eigentlich alle, auch Jona, bekamen ja von Gott einen Auftrag. Jona beispielsweise geht nach Ninive und sagt den Leuten, in 40 Tagen mache ich sie platt, wenn sie nicht Buße tun. Bei Elia sieht das ganz anders aus. Er sieht die Situation, ich komme da nachher noch drauf zu sprechen, und beginnt ein Gebet, das berühmte Gebet des Elia. Im Grunde genommen ein furchtbares Gebet mit furchtbaren Folgen für die Bevölkerung. Elia, ein außergewöhnlicher Mensch, ein außergewöhnlicher Prophet, ein außergewöhnlicher Gottesmann, der im Alten Testament eine bedeutende Rolle spielt, aber auch eine totale Schlüsselfigur im Neuen Testament ist. Kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Und der in der fernen Zukunft, die vor uns liegt, auch noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Wenn man so über Elia predigt, wie ihr wisst, habe ich ja hier alles noch im Papier. Ich bin allerdings mittlerweile auch ins digitale Zeitalter vorgestoßen, aber schreiben tue ich immer noch hier mit der Hand. Und ich habe immer so, jede Predigt dauert so 40 Minuten, habe ich immer so zwischen 20 und 22 Seiten. Also ich glaube, bei dieser Predigt, ich habe noch nie bei einer Predigt so viel Papier gebraucht wie bei dieser. Aus 22 Seiten sind bestimmt 120 Seiten geworden. Ja? 1000 Gedanken fliegen einen an, wenn man diese Elia-Geschichte liest. Und wenn man daraus eine Predigt machen möchte. Was war worin lag dieser Erfolg dieses Propheten begründet? Und ich glaube, ich habe bestimmt 70, 80 Seiten in den Papierkorb geschmissen, bis ich mich dann so auf eine Geschichte dann konzentriert habe. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass jetzt deine Gedanken hier zum Tragen kommen, dass deine Gedanken sich in unseren Herzen festmachen. Du hast gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Ja, und so möchte ich heute nicht meine Gedanken hier weitergeben, sondern die Gedanken, die aus deinem Herzen kommen. Ja, dass der Glaube, mein Glaube und auch der Glaube meiner Geschwister hier wirklich gestärkt und gefestigt wird. Ja. Amen. Ja, das Geheimnis dieses Propheten, was machte ihn zu diesem außergewöhnlichen Gottesmann? Wir möchten, bevor ich darauf komme, möchte ich noch einmal zurück zu dem Text gehen. Wir haben eben gelesen, dass der König Asa, der König des Südreiches Juda, seit 38 Jahren regierte, als Ahab als König aufschlug. Insgesamt hat Asa 41 Jahre dort als König gelebt und regiert. Und er tat, das haben wir gelesen, was gut war in den Augen Gottes, was recht war vor dem Herrn, wie sein Vater David. In allen war sein Herz ungeteilt und er diente Gott alle Tage. Das lesen wir. Also es war ein gesegnetes Leben dort in Juda, in diesem Südreich zu leben. Währenddessen löste im Nordreich ein teuflischer Machthaber den anderen ab. Begonnen hat die ganze Geschichte mit Jerobiam, dann folgten Nadeb, Bascha, Ela, Simri, Tibni und der Vater von Ab, Omri. Und als Achter in diesem teuflischen Bunde schlug dann Ab auf, der grausamste aller Könige, die das Nordreich jemals bis dahin gesehen hatte. Und gleichzeitig mit seinem Tyrannentum beginnt auch die Geschichte dieses berühmten Propheten Elia. Er war der erste in einer langen Reihe von Propheten, die Gott dem Nord- und dem Südreich schickte, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Mit Elia beginnt für beide Nationen, Juda und Israel, 300 Jahre Prophetengeschichte, in denen die verschiedensten Propheten versuchen, das Volk zum wahren Gott Israels zurückzuführen. Ahabs Bösartigkeit und Ahabs Perversion hatten das Fass für Gott zum Überlaufen gebracht. Gottes Geduld war wirklich zu Ende. Schon sein Vater Omri, das können wir alles historisch schon nachlesen, auch in der Bibel, wer das einmal nachschlagen möchte, 1. und 2. Königsbuch. Schon sein Vater Omri hatte die Hauptstadt Samaria gegründet und alle möglichen Kulte dort, heidnische Kulte, eingeführt, die seine Vorgänger bis dahin noch nicht erfunden hatten. Die Krönung seines Größenwahnsinns war ein Elfenbeinpalast, für den er hunderte von Elefanten abschlachtete. Nun, Ahab sein Lieblingskind war auch gleichzeitig das Lieblingskind seiner teuflischen Gattin Isabel, nämlich der Ausbau des Baalstempels. Das war so sein Hauptaugenmerk. Baal, das war der Gott der Stärke, das war der Gott der sexuellen Perversion, das war der Gott der Fruchtbarkeit und damit letztendlich auch des Regens, also das, was an Fruchtbarkeit über das Land Israel kommen musste, damit die Menschen sich ernähren konnten. Als nun der Widersacher Gottes, der Teufel, diesen Baalkult, ich möchte mal sagen, wie ein Tsunami des Bösen, anders kann man das gar nicht erklären, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Zustände damals in Israel waren, als dieser Teufel diesen Baalskult wirklich wie ein Wirbelsturm des Bösen über dieses Land brachte, da brauchte Gott einen Menschen, der sich diesem ganzen Baalkult und diesem abgrundtief Bösen furchtlos gegenüberstellte. Und so lesen wir im Wort Gottes, der Geist Gottes erweckte Elia, den Tisbiter aus dem Gebirge Gilead. Elia, das war ein Mann, wir lesen das später, mit einem Kamelhaarmantel bekleidet. Also nicht so ein Ding von Job für 1000 Euro, sondern das waren wahrscheinlich wirklich nur so Kamelhaare, die ineinander gewebt waren und mit einem ledernen Gürtel bekleidet. Er war eine ganz außergewöhnliche Gestalt und wohnte dort in Tisbe, einem kleinen Dorf in diesem Gebirge Gilead. Rau, abgehärtet, das war sein Leben, so war er doch sehr belesen, kannte Gott, das können wir auch nachlesen, kannte die 5 Mosebücher, kannte Josua, kannte die Psalmen, kannte die Sprüche, davon können wir ausgehen. Und er wusste um seinen Ruf Gottes an sein Leben. Mitten in diesem ganz winzigen Dorf in Tisbe, also mitten in diesem Gebirge, selbst da war dieser Baalskult völlig verbreitet. Und er lebte mitten in diesem heidnischen Volk. Aber sein Wunsch war, dass der wahre Gott Israels angebetet wird. Ihn ekelte das an, dieses Leben, was er miterleben musste. Er wusste ja um den Plan Gottes, der im Grunde genommen war voll von Liebe für die Menschen. All das konnte er nachlesen und er sah, was diese Priester und diese Menschen daraus gemacht hatten. Er musste miterleben, wie beispielsweise Isabel, die Frau Ahabs, an einem einzigen Tag alle Propheten Gottes töten ließ. Das war so eine der dunkelsten Stunden, die Israel erlebt hatte. Gleichzeitig war er von 850 Baal- und Aschera-Priestern umgeben, die dort Tag für Tag ihr Unwesen trieben und mit Isabel zusammen an einem Tisch aßen und Sünde um Sünde über dieses Land brachten. In dieser Situation beginnt dieses Gebet des Elia, dass es nicht mehr regnen soll, bis er sagt, dass es wieder regnen kann. Elias Grundgedanke zu diesem Gebet kam aus dem 5. Buch Mose, wo wir auch nachlesen können, dass Gott sein Volk immer mit Früh- oder Spätregen gesegnet hat, wenn es in seinen Wegen gewandelt ist. Und gleichzeitig sagt Gott in diesem 5. Mosebuch, dass wenn das Volk nicht in seinen Wegen wandelt, dass er den Himmel verschließen wird und sie aus seinem Land vertilgen will. Mit diesem Gebet und dessen Auswirkung beginnt Elias Dienst. Und das Ungewöhnliche war, dass nicht Gott ihm gesagt hatte, du bete, dass es keinen Regen mehr gibt, sondern dass er diese Situation gesehen hat, in der das Volk war und er den ersten Schritt gemacht hat. Er hat darauf vertraut, dass Gott diesen Schritt segnen wird, weil er im Willen Gottes ist. Er sagt, mit diesem Gebet beginnt sein Dienst und er sagt zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird es nicht regnen, weder Tau noch Regen werden fallen, es sei denn, ich ordne es an. 1. Könige 17, Vers 1. Wir hatten ja dieses Jahr bei uns in Süddeutschland und auch woanders auch starke Hitze. Also ich habe das zum ersten Mal erlebt. Das war ja der zweitheißeste Sommer seit der Wetteraufzeichnung. Und wenn ich meine Balkontür da bei uns im Wald aufgemacht habe, habe ich gedacht, ich öffne so einen Backofen. Ja? Aber das waren nur ein paar Tage. Und vor allem hatte ich genug zu essen und zu trinken. Man kann sich denken, welche Folgen dieses Gebet für dieses Land hatte. Das Verhungern und Verdursten dieses Volkes war vorprogrammiert. Und man konnte denken oder könnte denken, Elia hätte unmenschlich gehandelt. Aber es war einfach an dem Zeitpunkt, dass der Mensch in Israel erkennen musste, dass es so nicht weitergeht und dass Gott ein allmächtiger und ein allgegenwärtiger Gott ist, dass er ein lebendiger Gott ist. Ja? Die meisten Israeliten beteten ja überhaupt nichts mehr zu Jahwe. Sie hatten überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Teilweise wussten sie gar nichts von seiner Existenz. Sie beteten zu Baal mit all seinen Perversionen. Menschenopfer mit Kleinkindern, das war so völlig normal zu dieser Zeit. Von allen anderen Abartigkeiten will ich hier heute Morgen gar nicht sprechen. Es wurde allerhöchste Zeit, dass jemand demonstrierte, dass der wahre Gott Israels lebt und dass er eingreifen wird. Bis zu diesem Augenblick hatte Gott das Gericht trotz aller Sünden aufgehalten. Nun wurde es Zeit zu handeln. Der Prophet Elia tritt auf den Plan und damit auch die Erfüllung dieses furchtbaren Gebets. Ein halbes Jahr später, als viele von dem Volk schon am Verhungern und Verdursten waren, geht Elia zu Ahab und sagt, dass er der Urheber dieser Katastrophe ist. Und man kann sich vorstellen, wie Ahab und Isabel reagiert haben. Das ist ein mutiger Schritt, den Elia damals gemacht hat. Und er hat darauf vertraut, dass Gott ihn bewahrt und beschützt. Und das ist auch so. Gott lässt ihn nicht im Stich. Und sofort nach diesem Besuch bei Ahab und dieser Aussage, dass er der Schuldige ist, der diese Dürre verursacht hat, versteckt Gott ihn vor der Rache des Königs am Berg Krit. Das ist so ein winzig kleiner Bach Krit. Das ist so ein winzig kleiner Bach inmitten eines tiefen Waldes. Man kann sich das heute dort noch anschauen, so ungefähr 25 Kilometer oberhalb von Jericho, ganz versteckt unterhalb eines hohen Felsens, entspringt diese kleine Quelle dieses Baches. Und dorthin schickt ihn Gott und sagt zu ihm, ich werde dich versorgen. Und abends und morgens tauchen dort Raben auf, die ihn mit Brot und Fleisch versorgen. Also schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte. Und dort lebt er einige Zeit. Doch eines Tages, als das Volk schon längst am Verhungern und Verdursten ist, versiecht auch diese Quelle dieses kleinen Baches Krit. Und wieder sehen wir, Gott lässt Elia nicht alleine. Er sagt zu ihm, mach dich auf, geh nach Zapat und bleibe dort. Ich habe einer Witwe gesagt, dass sie dich dort versorgen soll. Zapat, das heutige Sarafand, lag dummerweise und ungünstigerweise genau in dem Herrschergebiet von Isabels Vater, der natürlich in seiner Tochter an Bösartigkeit in nichts nachstand. Es war eine lange und beschwerliche Reise, ungefähr 170 Kilometer Entfernung, durch trockenes Gebiet, ohne Wasser, stechende Sonne, durch Gebirge, Felsen. Wir wissen nicht, wie lange Elia für diese Zeit gebraucht hat. Wir lesen darüber gar nichts. Aber als er dort in Zapat ankommt, sieht er als allererstes, als er durch diese Stadtmauer geht, diese junge Witwe, wie sie am Holz sammeln ist. Und es ist das Holz für ihre letzte Mahlzeit. Und er geht zu ihr hin und sagt zu ihr, 1. Könige 17, Vers 10, geh und hol mir ein wenig Wasser in einem Gefäß, dass ich trinke. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Die hat ja gar kein Wasser mehr oder fast nichts. Aber was macht diese Frau? Geht hin und holt das letzte Wasser, was sie hat, in einem Gefäß und gibt ihm zu trinken. Und dann sagt er auch noch zu ihr, gib mir bitte ein Stück Brot. Und dann sagt die Witwe zu ihm, du Mann, ich glaube, du weißt gar nicht die Situation, wie ich hier lebe. Dieses Holz, was ich sammle, das ist für ein Feuer, für das letzte Essen, was ich für mich und meinen kleinen Sohn zubereiten will und dann wollen wir sterben. Und dann sagt Elia zu ihr, du, geh hin, nimm das letzte, was du hast, das letzte Öl, das letzte Mehl, das hatte sie ihm gesagt, und back mir daraus einen kleinen Kuchen. Und tatsächlich, sie macht das. Also ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, ich bin bei der falschen Witwe. Das kann er irgendwie hier nicht so ganz angehen. Aber das tut er nicht. Und die meisten von uns kennen diese Geschichte, ja, wie sie weitergeht. Das Öl im Krug geht nicht aus und das Mehl im Topf wird nicht weniger, so wie Gott durch Elia geredet hatte. Und dann lebt er dort relativ lange Zeit mit dieser jungen Witwe und ihrem kleinen Sohn. Und eines Tages passiert es, dass dieser Sohn stirbt. Er erkrankt und stirbt an dieser Krankheit. Und Elia schreit zu Gott und sagt, Gott, hilf mir, dass dieses Kind wieder gesund wird. Und er wirft sich auf dieses Kind und dieses Kind wird tatsächlich wieder lebendig. Eines Tages ist auch diese Zeit zu Ende und Gott sagt zu ihm, ich, Gott, will es wieder regnen lassen. Elia, geh zu Ahab und sag ihm, ich will es wieder regnen lassen. Zum gleichen Zeitpunkt sagt Ahab zu seinem ersten Mann im Staate, zum Obadja, ich gehe nach Osten, du gehst nach Süden und dann wollen wir einmal schauen, wir wollen uns dieses Land aufteilen, ob wir noch irgendwo Wasser finden für das königliche Vieh, für die Pferde und die Maulesel. Also daran sieht man schon Ahabs Gesinnung. Ja, die Menschen waren im Grunde genommen völlig egal, er wollte nur nicht, dass sein königliches Gestüt dort zugrunde geht. Und sagt er, und wenn du was findest, dann kommst du zu mir. Naja, und Obadja macht sich auf. Obwohl er der erste Mann im Staate Ahabs war, in diesem teuflischen Staat, war er ein tiefgläubiger und frommer Mensch. Er hatte, als Isabel diese ganzen Propheten umgebracht hatte, hatte er 100 von diesen Propheten gerettet und in 2 Höhlen versteckt und versorgte sie bis zu diesem Augenblick mit Wasser und Speise. Man muss sich mal überlegen, was das für eine aufwendige Geschichte gewesen sein muss. Und als er losgeht, dieser Obadja, um Wasser zu suchen, trifft er auf den Elia, der von Gott losgeschickt wurde, zu Ahab zu gehen. Und dann sagte Elia zu Obadja, Obadja, geh zu deinem König, zu Ahab, und sag ihm, ich möchte ihn morgen sprechen. Und ich glaube, der Obadja hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Er kannte ja ein bisschen die Geschichte Elias und dann sagt er zu ihm, du Elia, also ich weiß, du bist ein Mann Gottes, aber du kennst auch meine Geschichte. Du weißt, dass ich 100 Leute versteckt habe bis heute und ich bin kopfkürzer, wenn ich zu Ahab gehe und sage ihm, er will dich morgen, soll dich morgen treffen und wahrscheinlich bist du gar nicht da, weil der Geist dich irgendwo anders hinbringt. Also er wusste um Elia seine Geschichte. Und dann sagt Elia zu ihm, nein, du kannst dich darauf verlassen, ich bin hier, wenn Ahab kommt. Und so passiert es dann. Und dann trifft Elia auf diesen teuflischen König. Ein zweites Mal. Und dann sagt Ahab zu ihm, ah, da ist also der Mensch, der an diesem Unglück dieses Landes schuld ist, der hier vor mir steht. Und dann sagt Elia, mutig wie immer, nicht ich bin an diesem Unglück schuld, sondern du und dein Vater mit euren teuflischen Machenschaften. Ihr habt es zu verantworten, was hier in Israel im Moment passiert. Aber Gott will das beenden. Gott hat zu mir geredet. Geh zu Ahab und sag ihm, ich will wieder Regen geben. Und wir wollen noch einmal sehen, Ahab, wer der wirkliche Gott Israels ist. Gott will sich euch beweisen. Und dann sagt er ihm, versammel das ganze Volk Israel auf dem Berg Karmel und dazu die 850 Götzenpriester. Und du kommst auch, sagt er zu ihm. Und dann wollen wir einmal sehen, wer der wirkliche Gott ist. Das ist ein mutiger Schritt, nicht? Das war seine Idee. Das sehen wir nachher. Nicht Gott hat ihm gesagt, mach das so und so, sondern er ist diesen Schritt als erstes gegangen. Er hat das als Möglichkeit erkannt, dem Volk zu beweisen, wer der wirkliche Gott ist. Ja, und Ahab lässt sich auf diesen Handel ein. Und dann versammelt er sagt dann zu Obadja und allen anderen, schickt ins Land aus, lasst die Leute sich dann und dann auf dem Karmel versammeln. Das ganze Volk versammelt sich auf diesem Berg. Dazu die 850 Götzenpriester. Und dann sagt Elia zu Ahab, so, nun werden wir 2 Stiere nehmen. Die Götzenpriester dürfen sich einen aussuchen zuerst. Und dann werden sie diesen Stier in Stücke schneiden. Und dann werden sie ihn auf Holz legen. Aber sie werden kein Feuer daran legen. Und dann werden sie beten. Dann dürfen sie beten zu ihrem Baal und zu Aschera, dass Feuer vom Himmel falle und diesen Stier in Brand setzt. Und genauso werde ich es auch mit meinem Stier machen, der übrig bleibt. Ich werde ihn in Stücke schneiden, aufs Holz legen und werde kein Feuer an ihn legen. Und der Gott, der das Feuer an den Stier legt, das ist der wahre Gott. Und das hat die Israeliten beeindruckt. Und das Volk hat gejubelt und gesagt, das ist gut, das ist genau der Gottesbeweis, den wir brauchen. Ja, und dann passiert es. Die Baalpriester legen ihren zerhackten Stier auf dieses Holz und dann fangen sie an zu schreien zu ihrem Gott. Jetzt wird sich entscheiden, wer der wahre Gott Israels ist. Und von morgens bis mittags rufen sie zu ihrem Baal und nichts passiert. Können wir in Kapitel 18, Vers 11 nachlesen. Sie hüpften um den Altar. Kommt, glaube ich, der Begriff Hupfdohle her. Und Elia, das war ja ganz krasser mit seinem Kamelhaarmantel, nicht? Das war nicht so ein Feingeistiger. Also er war schon sehr geistlich, aber das war ein harter Typ. Und der hat auch coole Sprüche gehabt. Und er sagt dann zu, der ruft ihn zu, mit lauter Stimme spottete er, lesen wir, euer Gott ist wohl gerade in Gedanken, dass er keine Zeit hat, euren Stier in Brand zu setzen. Jetzt kommt's auch besser. Oder er ist wohl gerade in Urlaub. Auf Reisen, steht tatsächlich so da, ja? Elberfelder Übersetzung, könnt ihr nachlesen. Er ist wohl gerade auf Reisen. Und jetzt kommt's noch besser. Er ist wohl gerade auf Toilette. Genau so steht's da, könnt ihr nachlesen, ja? Er muss wohl mal gerade, hat keine Zeit für euch. Oder er schläft wohl gerade, sagt er zum Schluss. Also das möchte ich mal sagen. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Baalpriester getobt haben, als er ihrer spottete. Das war Mut nach Gottes Art, das war typisch Elia. Und dann fing an, diese Priester sich mit Messern und Spießen zu ritzen, bis das Blut an ihnen herunterlief. Aber es kam kein einziger Laut von diesem Baalgott. Warum nicht? Weil es ihn überhaupt nicht gab. Das war eine fiktive Erfindung dieser Priester, um das Volk in Schach zu halten und sich vielleicht selber noch irgendwo zu befriedigen. Dieser Gott war gar nicht existent. Und die Aschera, das weibliche Gegenstück, das hat ja Ahab erst erfunden mit der Isabel zusammen. Genauso ein Kuriosum. Ich glaube, das Volk fing langsam an, während ihrer Hüpferei und ihrer Ritzerei, da fing das Volk langsam an zu begreifen, wo der Hase langläuft. Ja? Welchem Märchen sie jahrelang aufgesessen waren. Die Stimmung schlug im Volk um. Und dann fing Elia an, mit dem Volk zusammen den niedergerissenen Altar des Herrn, der dort noch total verstreut lag, wieder aufzubauen. Und er nahm 12 große Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, richtete sie im Kreis auf, häufte das Holz darauf, legte den zerschnittenen Stier darauf und zog zu alledem noch einen tiefen Wassergraben herum. Und um jeder Trickserei vorzubeugen, goss er noch 12 Eimer Wasser darüber. Ja, und dann stand er da vor diesen 850 Baalpriestern. War ja seine Idee, nicht? War seine Idee. Er hatte diesen Schritt getan und hat auf den zweiten Schritt, den Gott dann tun musste, vertraut. Und er hat gesagt, Herr, heute soll das Volk erkennen, dass du Gott bist. Heute soll das Volk erkennen, dass du Gott bist. Lass mich nicht im Stich. Dieser Gottesbeweis, der muss funktionieren. Und er sagt, antworte mir, Herr, lesen wir da, antworte mir. Damit dieses Volk erkennt, dass du der wahre Gott Israels bist. Ihr wahrer Gott. Und Gott lässt ihn nicht im Stich. In dem Augenblick fällt das Feuer vom Himmel, verzehrt diesen Stier, der dort auf dem Holz liegt. Und das ganze Wasser aus diesem Graben wird auch noch aufgeleckt, so lesen wir. Das ist Gott. Und das Volk fällt auf sein Angesicht, als es das erlebt, und ruft laut, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Elia aber sagt zu dem Volk, packt die Baalsbrut, keiner darf entkommen. Und sie schleppen die ganzen 850 Priester dort den Berg Karmel herunter, unten an den Fuß des Berges, wo der Fluss Kishon ist. Und dann heißt es, dort werden sie abgeschlachtet. Krasse Story, oder? Also, ihr hättet ja auch sagen können, Berger, du hättest uns hier auch etwas Harmloseres aus der Geschichte Elias erzählen können. Aber da gibt's gar nichts Harmloseres. Könnt ihr alle Geschichten mal nachlesen. Ich habe ja so mein absoluter Lieblingsprediger, ist ja schon lange beim Herrn, das war ja der Wilhelm Busch, dieser berühmte Erweckungsprediger in der Nachkriegszeit, der selber oft im KZ-Gefängnis gesessen hat für seine krassen Botschaften. Und der hat einmal den Satz formuliert, und den finde ich sehr gut: harmlose Predigten erschaffen harmlose Christen. Harmlose Predigten erschaffen harmlose Christen. Ich denke, wir wollen alle keine harmlosen, keine kraftlosen und bedeutungslosen Gotteskinder sein. Wir wollen noch was bewegen im Reich Gottes. Und deshalb ist der Elia uns ja ein Vorbild, wie der Jakobus sagt, ein Mensch wie du und ich mit gleichen Gefühlen. Deshalb steht es ja dort. Was glauben wir, wie viel Anstrengung hat es Elia gekostet, diese Baalsbrut dort ein für alle Mal platt zu machen? Es war nicht so, dass er da mal auf den Berg marschiert ist. Ich glaube, das war ein echter geistlicher und körperlicher Kampf, den es Elia gekostet hat. Wir alle wollen ein Leben in Freude, in Frieden, in geistlicher Freiheit führen, auch als Gotteskinder. Aber und auch Kraft. Wir beten immer um Kraft, dass Gott uns Kraft gibt. Mir geht das genauso. Aber er wird uns diese Dinge nicht geben, wenn wir nicht uns die Mühe auf uns nehmen und die Arbeit und die Anstrengung, die uns zugeteilt wird. Und ich glaube, da kommen wir so langsam diesem Geheimnis des Elia näher. Er forderte die Baalspriester heraus. Er tat einen Schritt. Jedes Mal. Erst den Ahab und dann als nächstes die Baalsbrüder. Wir werden das immer noch weitersehen. Und dann hat er gemerkt, das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, in der Minute der Herausforderung passiert es. Da gibt Gott ihm die Kraft. Dann, wenn er diesen ersten Schritt tut. Elias Geschichte war ja mit diesem Sieg über diese Baalspriester noch lange nicht zu Ende. Könnte ich jetzt hier noch stundenlang drüber predigen, ja? Isabel droht ihm, nachdem Ahab ihr das erzählt, sie selber war anscheinend nicht dabei, da schickt sie einen Diener zu ihm und sagt ihm, pass mal auf, Elia, genau das Gleiche, was du mit meinen 850 Priestern gemacht hast, das werde ich morgen mit dir machen. Ha, also als ich das gelesen habe, mein erster Gedanke war, das ist so ein Fake von der Frau. Eine Drohung, eine leere Drohung, nichts, weil sie hätte ja gleich ihn abmurksen können und ihm nicht einen schicken, der ihm sagt, ja, pass mal auf, morgen wirst du umgebracht, Elia, auf die gleiche Art und Weise, wie du meine Priester umgebracht hast. Sie wusste ja, allein schon an dem, was Ahab ihr erzählt hatte, spätestens dann, wer der wahre Gott Israels ist. Ich glaube, sie hatte so eine Angst, dass sie ihm nur gedroht hat. Aber was macht Elia? Er flieht, weil er nur ein Mensch ist und weil die Furcht ihn überkommt. So wie dich und mich manchmal. Und nicht sein Gottvertrauen, sondern die Angst entscheidet in diesem Augenblick. Doch Gott, er flieht dann in die Wüste und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, Herr, lass mich sterben. Und Gott hört das und was sagt er zu ihm? Natürlich lässt er nicht sterben. Ja? Er akzeptiert seinen Todeswunsch nicht, sondern er schickt ihn zum Horeb durch einen Engel, stärkt ihn. Und als er dort am Horeb ankommt, begegnet er ihm auf ganz außergewöhnliche Art und Weise. Und er bekommt einen neuen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, die beiden neuen Könige über Juda und über Israel zu segnen und gleichzeitig noch sein Nachfolger, seinen eigenen Nachfolger nehmen, nämlich den Elisa zu segnen und ihn zu begleiten und mit auszubilden eine Zeit lang. Das können wir dann alles im zweiten Königebuch nachlesen. Dann kommt noch diese Geschichte mit diesem Nabor, diesem Besitzer eines Weinberges und Ahab möchte daraus einen Krautgarten, einen Kohlgarten machen und er ist ganz traurig, ist ja ganz schlimmlich bei all dem bisschen, was er hat, muss er auch noch diesen Weingarten haben. Und als dieser Nabor sich weigert, lässt Isabel ihn umbringen und bekommt diesen Weinberg und macht daraus einen Kohlgarten. Und dann kommt Elia zu ihm und sagt, pass mal auf, das ist ja das Allerletzte, was du hier gemacht hast, Ahab. Und Ahab tut Buße. Und Gott sagt zu Elia, schau mal, Ahab hat Buße getan. Auch eine ganz krasse Story. Dann noch die Geschichte mit Ahasja, das ist der Sohn Ahabs, als Ahab schon tot ist. Da fällt er aus dem Fenster und dann ist er schwer verletzt. Und dann schickt er seine Diener los, 50 Soldaten plus dem Hauptmann und zu einem Götzenpropheten. Und er soll ihm sagen, ob er überleben wird oder nicht überleben wird. Ja? Und dann schickt Gott gleichzeitig Elia los und sagt, pass mal auf, geh zu diesem Ahasja und sagt, warum gehst du zu dem und nicht zu deinem wahren Gott? Ja? Das macht Elia. Und dann kommen die Soldaten zu Elia an diesem Berg, wie er dort oben mit diesem Kamelhaarmantel sitzt. Ja, ihr viele kennt dieses Bild, was oft gemalt wurde. Elia auf diesem Gipfel und unten diese 50 Soldaten plus dem Hauptmann. Und was passiert? Gott lässt noch einmal, also Elia durch Gott, Feuer vom Himmel fallen. Und das zweite Mal passiert genau das Gleiche. Und wieder werden diese 51 Menschen da verbrannt, diese Soldaten. Auch eine krasse und nicht ganz harmlose Geschichte. Naja, und so geht das weiter und weiter. Und am Ende seines Lebens, als er mit seinem Nachfolger Elisa unterwegs ist, den letzten Tag hier auf Erden, da wird er von Gott in einem feurigen Wagen, so lesen wir, mit feurigen Pferden in die Ewigkeit geholt, ohne den Tod zu schmecken. Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Fast 1000 Jahre später schlägt dieser Mann wieder auf der Erde auf. Können wir nachlesen. Er trifft sich dort mit Jesus und mit Mose auf dem Berg der Verklärung kurz vor Jesu Tod. Allein das wären schon drei Predigten, die der Wolfgang euch hier halten könnte, was sie dort oben wohl besprochen haben, worum es dort ging. Diese Begegnung mit diesem Menschensohn lässt uns erahnen, welche Bedeutung dieser Prophet auch in der ewigen Welt hat und haben wird. Noch einmal, womöglich tausende von Jahren später, das wissen wir gar nicht, wird dieser Elia kurz vor dem zweiten Kommen Jesu wieder auf diese Erde kommen. Mit jemandem anders zusammen, wir wissen nicht, ist es Mose oder Henoch, darüber streiten sich die Theologen. Er wird einer dieser beiden Zeugen sein und noch einmal wird Feuer und andere Elemente seine Gewalt sein, mit denen Gott in den allerletzten Tagen auf dieser Erde reden wird. Wieder und wieder stellt sich dieser Prophet der Herausforderung. Ich glaube auch, selbst wenn er schon in der Ewigkeit gewesen hat, wer diese Geschichte liest, was dort alles passiert, diese beiden Zeugen werden ja anschließend umgebracht vom Tier und werden nach 3 Tagen wieder auferstehen, ja. Und auch das, denke ich mal, wird für Elia eine echte Herausforderung sein. Das wird er nicht mal eben so aus dem Hut zaubern oder sowas. Die Minute der Herausforderung. Ein Mann, der den ersten Schritt tut. Ich kann mich an eine kleine Geschichte erinnern. Ich hoffe, ich habe sie hier noch nicht erzählt. Als ich, viele von euch wissen ja, wir haben viele Baustellen, den Bus, den Zirkuswagen, unser Haus. Und diesen Zirkuswagen, den haben wir jetzt 24 Jahre, wir haben ihn jetzt verkauft. Und in diesen 24 Jahren habe ich die ersten 14 Jahre, glaube ich, mit 25 Stundenkilometer durch ganz Deutschland gefahren. Bis runter Hamburg, Elmshorn, diese Ecke. Und da fährst du ewig. Ja? Also, da bist du 4 Tage unterwegs. Nur am Fahren, nicht? Und eines Tages war mir klar, das geht so nicht weiter. Ich muss diesen Wagen umbauen, da müssen schnell auf Achsen runter, dass ich mit 80 über die Autobahn fahren kann. Und so ist es ja auch seit vielen Jahren. Und der Folgeschritt war dann, ich musste den Führerschein machen, ja? Also Klasse 2, den ich bis dahin gar nicht hatte. Und ich habe mich dann angemeldet, Gott hat auch zu mir geredet, das war wirklich alles eine Führung und hat gesagt, melde dich da und da in der Fahrschule. Und das war damals die teuerste Fahrschule in Biberach, wusste ich aber gar nicht, ja? Und ich hatte genau noch 340 irgendwas Euro. Und das Geld hat gerade gereicht für die Anmeldung für den theoretischen Unterricht. Habe ich diese Geschichte hier schon erzählt? Thomas? Nein, gut, mich beruhigt. Und ich habe den theoretischen Unterricht gemacht und der Fahrschulbesitzer, der Werner Herzog dort in Biberach, der hat sich gleich mit mir so ein bisschen angefreundet. Wir kamen direkt auf Glauben zu sprechen, auf Ehe und so weiter. Dann hat er mich gefragt, ja, hast du schon mal einen LKW gefahren? Dann habe ich ihm von dem Zirkuswagen erzählt und dass ich schon seit zig Jahren durch die Lande gurgel, durch alle Dörfer und so. Und dann, er hat dann nur noch seine Büroarbeit im LKW gemacht. Also ich muss ja meine Fahrstunde abfahren, das wird ja alles aufgezeichnet. Und bin dann nur noch gefahren. Ja, und dann hatte ich, ich hatte ja kein Geld. Also ich habe ihm so viel Zeugnis gegeben, ich habe zum Herrn gebetet, ich habe gesagt, Herr, also hier darf nicht mal der Hauch einer Erinnerung kommen oder sowas. Ja, du musst mir das Geld ganz pünktlich geben, sonst ist das ein so mickriges Zeugnis. Und ich wusste, das waren mehrere tausend Euro, die da auf mich zukamen. Ja, also weit über 3000 Euro. Und ja, dann hatte ich schon die meisten Stunden absolviert auf dem Zugfahrzeug. Man muss zwei Prüfungen machen, Zugfahrzeug und anschließend Zugfahrzeug und Hänger. Und das war auch alles gar kein Problem gewesen. Und dann die letzte Fahrstunde nur mit dem Zugfahrzeug bin ich dann morgens losgefahren, hatte meinen kleinen Hund damals noch dabei und komme dort an, wo der Parkplatz ist. Und dann sagt der Werner zu mir, du Andreas, ich hätte heute ein kleines Attentat auf dich vor. Ich sage, ja, was denn? Ja, sagt er, du, ich muss Holz für den Hühnerstall meiner Schwiegermutter holen am Brunnsee. Oder hinbringen, ich weiß nicht mehr. Und er sagt, da können wir doch ein paar Stunden fahren. Du machst gleich so ein paar Stunden mit Anhänger, auch wenn kein Anhänger dran ist und so, nicht? Und da habe ich gedacht, naja, habe ich gedacht, okay. Dann sage ich, du Werner, mir fällt was ein. Ich habe dir doch von meinem Zirkuswagen erzählt und ich hatte damals so einen eigenen LKW, der war gerade die Bremse kaputt. Und ich muss diesen Zirkuswagen vom Bodensee zurück nach Brieberach bringen, aus dem Winterlager. Den können wir doch mitnehmen, dann hätte ich sogar eine Hängerfahrstunde, habe ich gesagt. Ja, das ist eine gute Idee. Und der stand tatsächlich Luftlinie vielleicht 1 Kilometer von seiner Schwiegermutter entfernt. Ja? Dort hatte ein Freund von mir, der relativ vermögend ist, hat also Flugzeuge und Hubschrauber, einen eigenen Landeplatz, den einzigen dort am Bodensee, ja? Und hat eine riesige Puten- und Gänsefarm dort, ein Christ auch. Und dort stand mein Wagen. Und wir sind dann bei der Schwiegermutter, Kaffee und Kuchen, Holz für den Hühnerstall abgeladen und sah es so ein bisschen bewölkt nach Regen aus. Und dann sagt der Werner zu mir, wir wussten, dass der Bremsanschluss an dem Hänger nicht passen wird an der Zugmaschine. Dann sagt der Werner, du lass uns fahren, bevor es Regen gibt, es fängt gleich an zu regnen. Dann sage ich, Werner, ich bete dafür, dass es keinen Regen gibt. Ne? Und im gleichen Augenblick sagte ich mir, okay, da ist der Mensch jetzt ein bisschen überfordert mit, das war so meine Vermutung. Und dann sage ich zu ihm, oh Werner, ich sage, das ist ein bisschen viel. Nee, sagt er, du, ich habe auch schon mal ein Gelübde getan. Also wir hatten ja viel über den Glauben gesprochen. Dann hat er mir erzählt, dass er mit einem Freund geflogen war, in einer kleinen Piper Super Cup, so ein zweimotoriges Flugzeug, über den Bodensee und sein Freund ist geflogen, er saß hinten und dann ist das Flugzeug mit dem Leitwerk am Baum irgendwo hängen geblieben. Das Flugzeug ist abgestürzt, sein Freund war sofort tot und er lag 1,5 Jahre im Krankenhaus. Ist also bis heute überall verschraubt. Und ja, dann ist er dann noch auf meinen Freund, den Christen, getroffen, der natürlich da ein eigenes Flugzeug hatte und so einen kleinen Hubschrauber. Und so entspann sich dann gleich noch ein Glaubensgespräch. Und ich hatte ihm ja schon von diesem Zirkuswagen erzählt. Und was ich ihm vergessen habe zu sagen, als ich morgens losgefahren war, habe ich bei mir unten auf dem Empfangstisch die erste Rechnung vorliegen gehabt von dieser Fahrschule. 1700 irgendwas Euro, ja. Und da habe ich gedacht, meine Güte, nein, das ist ja nicht mal die Hälfte, habe ich gedacht. Da kommen die ganzen TÜV-Gebühren dazu, etc., etc. Wie wirst du das zahlen, Herr? Und aber ich hatte diesen ersten Schritt gemacht und ich habe darauf vertraut, nicht vergleichbar mit Elias Geschichte, eine kleine Geschichte, aber das ist der zweite Schritt, dass der Gott den jetzt tut, weil ich brauchte ja diesen Führerschein. Das war ja nicht mein Privatvergnügen. Ja, und wir fahren zurück und wir haben diesen Hänger aus der Scheune geholt und wir fahren mit dem Fahrschulwagen und dem Hänger zurück und ich habe so ein kleines Foto, das könntest du mal kurz zeigen, wenn es möglich ist, wie wir dort vom Bodensee kommen. Ihr seht, der Wagen ist da noch gar nicht bemalt, da war gerade unten dieses Fahrwerk umgebaut und heute sind da so kleine Elefanten drauf und Kaffee steht da drauf, das ist also dieser Fahrschulwagen, nicht, dass ich euch hier eine Story erzähle oder sowas. Ich habe diese Geschichte mal in einer Baptistengemeinde erzählt, ich sage nicht welcher, da stand ein Ehepaar auf und hat gesagt, das glauben wir nicht, und ist rausgegangen, also kein Scherz. Jedenfalls, ich komme mit ihm bei uns zu Hause an und dann sagt er, ich will unbedingt mal in den Wagen reingucken. Und dann guckt er in den Wagen rein und dann sagt er zu mir, Mensch, Andreas, hier würde ich so gerne mal mit meinen ganzen Mitarbeitern die Weihnachtsfeier machen. Wir gehen immer zum Italiener, das ist schon langweilig. Und dann habe ich gesagt, könntest du bei mir im Wagen machen? Ja, sagt er, bräuchte ich nur einen, der hier mir das Essen catert und so. Ich sage, kann ich auch machen. Die haben schon ganz viele Leute eine Hochzeit gefeiert und so. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, Andreas, ich mache dir einen Vorschlag. Ich zahle dir den ganzen Führerschein, alles mit TÜV-Gebühren. Und du machst mir diese Weihnachtsfeier. Und das war dann tatsächlich so. Er hat dann ein Jahr später, das war so toll, dass er ein Jahr später dann nochmal die Weihnachtsfeier dort gemacht hat. Die hat er dann natürlich gezahlt. Und wir sind heute noch gute Freunde. Er hat mich kürzlich noch besucht. Und er ist auf einem guten Weg. glaubensmäßig. Er hat seine Fahrschule jetzt verkauft, ist jetzt, hat diesen Jakobsweg gegangen, ein Jahr lang, Wahnsinn, hat fast 40 Kilo abgenommen. Man erkennt ihn überhaupt nicht mehr wieder und stand kürzlich bei mir unten vor der Tür und wir hatten ein gutes Gespräch. Ja, aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das war so das erste Wunder. Jetzt kommt das zweite, was leider ein bisschen krasser ist. Also Wunder sind ja im Nachhinein immer nett zu erzählen, aber ich mag eigentlich keine Wunder. Weil Wunder ist für mich erst dann ein Wunder, wenn du so in der Kacke bist, dass menschlich gar nichts mehr läuft. Ja? Und jetzt kommt das zweite Wunder, das war ein bisschen krasser, und zwar die Prüfung mit dem Hänger. Ja, ich konnte alles nur nicht rückwärts fahren mit dem Hänger, bis heute nicht, kein Zentimeter. Also jedenfalls nicht mit so einem Hänger. Ja, mit so einem kleinen Pkw-Hänger fahre ich dir überall hin, wenn du willst, 10 Kurven. Und aber diesen Hänger, keine Chance. Ja. Und so einen ähnlichen Hänger hatte ich ja ein bisschen kürzer bei der Prüfung. Und der Werner und ich haben da geübt bis zum Umfallen. Also irgendwo im Industriegebiet da in Biberach, wo der Handmann ist, da hat er irgend so einen Baum absterben lassen. Dann muss man 3-mal so lenken und 12-mal so lenken. Und dann steht man angeblich in der Stichstraße drin. Du musst also sozusagen rückwärts fahren 100 Meter, 90 Grad in eine andere Straße mit dem Hänger und dem Zugfahrzeug wieder rein. Du musst nicht gerade stehen, ist völlig egal. Aber du musst so, dass du andersrum wieder rauskommst. Ja, also ob du da so stehst oder so stehst. Ich bin noch nicht mal, so reingekommen, sage ich mal. Ja, alles sich verdreht und verschoben, keine Chance. Und wir haben geübt und geübt. Dann hat der Werner irgendwann zu mir gesagt, also Andreas, du weißt, ich bete schon mit dir, aber das haut nicht hin, das kannst du vergessen. Morgen ist die Prüfung, ich weiß nicht, was passieren soll. Nicht? Ich habe gesagt, Werner, da kann nur ein Wunder helfen. Nicht? Und meine Frau hat damals im Café Weichert so Mittagstisch ein bisschen bedient und da haben wir uns dann regelmäßig auch getroffen, er und ich, und wir hatten dann auch Gespräche und so, auch mit meiner Frau, die kannte er dann auch. Und naja, dann kommt der Tag X, ein älterer Prüfer, ganz nett, und wir fahren mal erst so quer durch Biberach mit diesem Hänger und alles kein Problem. Und auf einmal sagt der Werner zu ihm und zu mir, ach, sagt er, ihr seid ja Glaubensbrüder. Ein Hoffnungsschimmer keimte in mir auf, ja. Ich dachte so, hier wie ihr, charismatischer Pfingstler vielleicht. Und dann sagt der Werner zu ihm, sag mal, was bist du denn nochmal? Ne? Der war schon mindestens 60 oder sowas. Sagt er, Zeuge Jehova. Dachte ich, meine Güte, nein. Dann sagt er zu mir, Andreas, was bist du denn? Ich sag, Baptist. Wir waren ja damals noch in der Baptistengemeinde. Dann sage ich, alle meine Fälle davon schwimmen, ja. Also jedenfalls, dann kam der entscheidende Augenblick, bitte rückwärts fahren. Der war total nett, dieser Prüfer. Und ich habe da, vielleicht sagt er jetzt noch so einen halben Kilometer geradeaus, das hätte ich gerade geschafft, aber nein, um die Ecke rum, nicht? Und der Werner steht da völlig bedeppert, so, nicht? Ich wusste ja schon, was kommt. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe von Anfang an alles falsch gemacht, ja? Ich habe so gelenkt und so gelenkt, ich wusste gar nicht mehr, wie ich lenken soll. Du hast 3 Versuche, ich jetzt beim 10. nicht geschafft, nicht? Der erste Versuch, ich mache alles falsch. Ich fahre rückwärts in diese Stichstraße rein und Gott ist mein Zeuge, der Werner und meine Frau auch, die jetzt danach von ihm gehört. Du hättest eine Schieblehre zwischen diese 4 Räder legen können, die an dem Bordstein waren. Jedes Rad stand so weit vom Bordstein entfernt. Habe ich nachher und vorher nie wieder geschafft, ja. Und dann der Werner, der wusste gar nicht, was er sagen sollte, stand da total perplex. Und der Prüfer mit original dem Tonfall, Kompliment an Ihre Fahrkünste, sagt er. Und der Werner hat die ganze Zeit so weiter. Und dann kam mir in dieses Café rein und dann schreit er ganz laut durch das Café zu meiner Frau, die dort am Bedienen war. Also Susanne, dein Alter, der hat echt einen Draht nach oben. Das war Gott, das war nicht ihr Alter. In der Minute der Herausforderung begegnet uns Gott. In der Minute der Herausforderung werden wir wirklich das Eingreifen Gottes erleben, wenn wir uns auf sein Handeln einlassen. In dem Augenblick der Versuchung, wenn wir dann überwinden, dann werden wir, wenn wir ganz tief im Tal sind, wenn die Angst uns so packen will, sage ich mal, dann ist jetzt Jesus ganz nah bei uns und hält und hilft uns. Ja? Noch einmal, wenn wir die Herausforderung annehmen, dann, indem wir überwinden, dann bekommen wir die Kraft. Nicht umgekehrt. Viele Christen meinen ja, erst bekommen wir die Kraft und dann gehen wir los. Das ist nicht so. Paulus sagte uns in Epheser 6, Vers 10, übrigens, Brüder, seid stark im Herrn. Und, jetzt kommt es, und in der Macht seiner Stärke. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen oder durch unsere Hirnwindung so ein bisschen kreisen lassen, ein paar Minuten. In der Macht seiner Stärke. Das bedeutet mit anderen Worten, wir sollen Gott nicht um Kraft bitten, um Stärke flehen, sondern wir sollen in dem Vertrauen leben, dass er unsere Kraft ist, egal was uns begegnet, Tag für Tag. Der Herr ist meine Kraft und Stärke, lesen wir im Wort Gottes, das sage nicht ich euch. Von Johannes dem Täufer, das ist ja der größte Mensch, der je auf Erden gelegt hat. Das sagt Jesus über ihn.
der größte Mensch, der je auf Erden gelebt hat, Lukas 1, Vers 15, könnt ihr das nachlesen, da heißt es, er wird in der Kraft und dem Geist Elias einherschreiten. Er wird in der Kraft und dem Geist Elias einherschreiten. Das gilt auch für uns. Dieser Lebensstil in der Gewissheit, dass Gott meine Kraft ist. Meine Stärke auf meinem Weg. Gott möchte mit jedem von uns Geschichte schreiben. Und ob wir das zulassen oder nicht, ich kenne ja mittlerweile, ihr wahrscheinlich auch, viele, viele Menschen und viele, viele Christen. Und viele gehen verschiedene Wege. Und meine Feststellung ist, dass dieses Voranschreiten ganz stark davon abhängt, was für ein Bild ich von Gott habe. Das Gottesbild, was ich habe, über sein Wesen, über seinen Charakter, wie er mit mir umgeht, das entscheidet über meinen Lebensstil. Und ein falsches Gottesbild erzeugt automatisch, da kannst du machen, was du willst, einen völlig falschen Lebensstil. Das ist so. Aber wenn wir glauben, dass Gott unsere Stärke und unsere Kraft ist, dann erleben wir, wie Gott sich zu uns stellt, wie er in unser Leben eingreift. Also das kann ich wirklich bis heute so bekennen. Wir können erleben, wie Christus in uns Gestalt annimmt. Und das ist ja das alles Entscheidende. Christus in uns und wie wir abnehmen, so heißt es ja, er soll zunehmen, wir sollen abnehmen. Und damit nehmen auch unsere Sorgen um unsere Zukunft, unsere Ängste nehmen damit ab. Und wie er Christus in uns zunimmt und damit auch unser Vertrauen zunimmt, das ist ein Weg, den wir unbedingt in unserer Entwicklung beschreiten müssen. Und trotzdem werden wir genau wie Elia vor immer neue Herausforderungen in unserem Leben gestellt werden. Der Glaube befreit uns ja nicht, wie viele meinten. Heute hat sich das ein bisschen geändert, aber früher war das so, als ich mich entschieden habe, wenn ich bekehrst, sind alle Sorgen vorbei. Der Glaube befreit uns von aller Not. Das ist ein Irrtum. Daraus ist unter anderem die Wohlstandslehre entstanden. Könnt ihr komplett vergessen. Ja? Der Glaube an Christus befreit uns nicht von der Not, überhaupt nicht, sondern er bringt uns Befreiung in der Not. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das ist etwas völlig anderes. Jesus sagt uns, sei nicht überrascht, wenn Probleme kommen. Und die Probleme werden kommen. Da habe ich hier auch schon mal drüber gepredigt, ja, dass Jesus gesagt hat, wir sollen uns nicht sorgen, jeder Tag hat seine eigene Plage, mit der sollen wir uns beschäftigen, nicht was morgen kommt. Die Probleme werden kommen, das ist ganz sicher, aber Jesus sagt zu uns, ich, Christus, bin bei dir in der Not. Und wenn du wie Elia auf diesem Berg Karmel stehst, wenn du dich vielleicht dem Bösen widersetzt, wenn du für die Botschaft des Lebens kämpfst, jetzt mit Pro-Christ vielleicht, ja, vielleicht sogar mit dem Einsatz deines Lebens, vielleicht nicht hier in Laupheim, aber die Christen in Nordkorea oder sowas, wenn du den guten Kampf des Glaubens annimmst, bewusst annimmst, dann sagt Jesus, ich werde dir vom Baum des Lebens zu essen geben in der Not. Wenn du den ersten Schritt tust, werde ich den zweiten Schritt für dich tun. So wie als Elia zu Gott gerufen hat, lass mich nicht im Stich, zeige dem Volk, wer Gott ist. Da hat Gott diesen Stier in Brand gesetzt. Die Antwort auf sein Gebet. Als er Ahab gesagt hat, das und das wird passieren, es wird nicht Regen, noch Tau wird fallen, hat Gott geantwortet, 3,5 Jahre kam kein Regen. Wenn wir den ersten Schritt tun, auch als Gemeinde, wenn ihr anfangt, die Flüchtlinge nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance, in Christus zu bringen. Ich bin nächste Woche ab Mittwoch in der Rhön. Und dort ist ein Hauptredner oder der Hauptredner, der Mario Waschaffe, der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus Bonn. Das ist eine große Gemeinde mit ganz vielen Muslimen. Ja? Wir haben ganz viele Muslime auch bei uns im Bus. Und man redet zu ihnen und sie sind sehr ehrfürchtig, auch was Jesus anbelangt. Sie erkennen zwar Jesus nicht als Gott an, aber als Propheten. Niemand von ihnen würde wagen, Jesus zu lästern. Ja? Und ich habe mich oft gefragt, was passiert? Niemand entscheidet sich von diesen Muslimen im Bus. Diesen Muslimen begegnet Jesus im Traum. anschließend, nach solchen Gesprächen, der Mario hat bei uns auf der Bibelschule davon erzählt, viele oder fast alle dieser Muslime ist Gott im Traum erschienen und sie haben sich anschließend bekehrt. Ich glaube, was trauen wir Gott zu? Wir haben oft Angst vor dem zweiten Schritt und deshalb tun wir den ersten Schritt nicht. Und es gibt so einen alten Spruch, aber der stimmt wirklich, der erste Schritt ist der schwerste Schritt. Ich bin ja nicht ein Freund von Sprüchen, aber das ist die Wahrheit. Wenn wir den ersten Schritt tun, kann Gott alles tun. Er kann ja alles, habe ich hier schon öfter gesagt. Nur eins kann er nicht, ich hoffe, ihr wisst das noch. Die enttäuschen, die ihm vertrauen. Geht gar nicht. Kann Gott nicht. Selbst wenn er es wollte, was er ja auch nicht will. Das ist die Wahrheit. Und das vermutlich war bei Elia auch nicht anders. Ich glaube nicht, dass ihm das alles so easy in den Schoß gefallen ist, sondern dass der erste Schritt ihm auch sehr schwer gefallen ist. Aber als er dann gemerkt hat, als er den zweiten und den dritten und Gott hat ihn immer wieder bestätigt und hat seine Schritte bestätigt, ja, dass er immer mutiger geworden ist. Und das ist bei uns genauso. Und deshalb sagt uns der Jakobus, er war ein Mensch wie wir, mit gleichen Ängsten, mit Depressionen, könnt ihr alles nachlesen, ja, mit Furcht, mit ich weiß nicht was alles. Und er ist auch in Fehler gefallen, er hat ja nicht alles nur richtig gemacht, aber Gott hat sich immer, immer wieder zu ihm gestellt. Am Anfang einer Geschichte, auch wenn ihr irgendwas für Flüchtlinge macht, könnt ihr nicht erwarten, dass Gott euch schon alles in trockenen Tüchern zeigt, wie man so schön sagt. Letztens habe ich eine Politikerin gehört, ich glaube, das war sogar eine Grüne. Ich gucke mir manchmal so ganz gerne so Bundestagsdebatten an. Ja? Am besten finde ich den Gysi. Also der hat echt was zu sagen. Der ist nur in der falschen Partei, sage ich immer mal. Das ist ja ein Jude, wusstet ihr das? Wissen ganz wenig Leute, nicht? Seine Mutter ist Jüdin, damit ist er Volljude. Ja? Und er stellt sich auch zu diesem jüdischen, zu diesen jüdischen Wurzeln. Nicht? Und diese Politikerin hat mal gesagt, also das, was ihr am meisten fehlt bei den junge Leuten, dass sie nicht mehr bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und ich glaube, diese Gefahr sind wir auch immer ausgesetzt, ob alt, ob jung, als Christ, das Risiko scheuen wir. Aber ich glaube, auch für uns gilt ein Weltspruch, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, wir sind als Gemeinde herausgefordert. Gott möchte uns herausfordern, den ersten Schritt zu gehen. Der Glaube, so lesen wir im Hebräerbrief, sieht nicht. Der Glaube sieht nicht, sondern er vertraut und gehorcht. Wenn ich etwas sehen würde, müsste ich gar nicht mehr glauben. Das ist so. Und ja, ich hoffe für euer persönliches Leben, für eure Gemeinde, dass ihr immer weiter Schritte tut.